Nun, unsere Weltlage, das muss ich nicht erklären, hat sich eingetrübt in den letzten Jahren. Und da passt der Prophet Daniel unglaublich gut hinein. Dieser Prophet, der blickt in die Zukunft und sieht das ganze Chaos, wie die Weltgeschichte abläuft. Und am Ende kommt alles gut. Es kommt gut, weil Gott das letzte Wort spricht. Das dürft ihr auch als Ermutigung nehmen. Aber ich sage das, weil ich heute Abend eine 60-plus-Freizeit an einer teilnehme. Sie beschäftigen sich mit dem Propheten Daniel und ich darf dort 8 oder 9 Bibelarbeiten über diesen Propheten haben. Wird also eine ganz intensive Zeit. Diese Freizeit ist sehr beliebt. Wenn ihr teilnehmen möchtet als Senioren, müsst ihr euch sofort anmelden. Meistens ist das ganz ruckzuck ausgebucht. Und so werden wir am Bodensee diese Zeit miteinander verbringen ab heute Abend. Nun, jetzt bin ich aber noch ganz bei euch und mache das Switch und komme zu unserem Text, zu unserer Geschichte. Auslöser war ein Gesprächskreis, an dem ich teilnahm bei Eberlist vor einigen Wochen. Es sind auch Leute dabei, die jetzt noch nicht dieses persönliche Verhältnis zu Jesus kennen. Und Theo hat den Text aus Johannes 6 gewählt. Diese Geschichte, die vorangeht, Speisung der 5000 und dann das Gespräch, das daraus entstand. Und an diesem Abend hat Jesus so mir einen neuen Zugang geschenkt zu diesem Text, einfach geöffnet. Das hat mich so fasziniert und nicht mehr nachgelassen. Ich weiß, wenn ihr das hört, ich bin das Brot des Lebens, das reißt jetzt niemandem vom Hocker, schon oft gehört, oder jetzt kommen so die üblichen Gedanken. Und das hat mich dermaßen neu bewegt und angesprochen, dass ich dachte, das möchte ich mit euch teilen. Johannes 6, das sind 70 Verse. Ich werde sie nicht lesen, nur auszugsweise und dann vertiefen wir einige Gedanken und ich steige ein, indem ich euch zuerst einmal die äußeren Begebenheiten erkläre, wie das stattgefunden hat, wo das stattgefunden hat. Johannes, ein Jünger von Jesus, hat sein Evangelium ganz konkret aufgebaut mit dem Ziel, ich möchte euch aufzeigen, liebe Leser, Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Das schreibt er dann am Schluss, das habe ich geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist und durch diesen Glauben das Leben habt. Und so hat er das Evangelium aufgebaut, meist ein Wunder und dann ein Gespräch, ein Lehrtext, eine Erklärung, die an dieses Wunder, die das einfach zusammenpasst. Oder zuerst ein Lehrteil und dann das Wunder. Und so ist es auch hier. Abgespielt hat sich das im See von Galiläa, See Genezareth, hat verschiedene Namen. Jesus ist mit dem Schiff über den See gefahren, ans andere Ufer, ans Ostufer. Dort ist es gebirgig, also eine Anhöhe. Und Jesus setzte sich dort mit seinen Jüngern. Und dann kommt, die Leute haben das gehört, eine riesige Volksmasse auf ihn zu. Diese Geschichte hat viele Details, dass dort viel Gras war, wie viele Leute das waren ungefähr. Und also gibt es viele Details, die Johannes aufschreibt. Da kam also diese Masse. Jesus hat sie gelehrt. 5000 Männer waren also mit den Frauen, 10.000 mindestens, plus noch Kinder. Also das können wir uns vorstellen, das war schon gewaltig. Und dann, als es Abend wurde, ging es darum, wer ist jetzt für das Nachtessen zuständig. Und dann hat ja Jesus das Wunder vollbracht und sie mit Brot versorgt. Auf 5 Broten dann diese riesige Menge, es wurden noch Überfluss gegeben, auch Fisch gab es dazu. Also die Leute waren natürlich, wer ist Jesus? Das ist ja, klar, das ist der angekündigte Prophet. Wir machen ihn zum König. Der soll unser König werden. Und Jesus merkte, wusste, das ist nicht Plan Gottes. Gibt es einen anderen Heilsplan? Hat sich zurückgezogen von der Masse, ging wieder so in diesem Gebirge alleine, hat den Jüngern gesagt, geht ans andere Ufer mit den Schiffen. Und das hat sich dann so abgespielt, die Menge hat sich verlaufen. Die Jünger sind drüber gefahren in der Nacht, war schon Nacht, war da dieser Sturm, dann kam Jesus zu ihnen und dann waren sie am anderen Ufer im Nazareth, Kapernaum, sorry, in Kapernaum angekommen. Das ist das Dorf Kapernaum auf der anderen Seite, da hat Petrus sein Haus gehabt und da gibt es eine Synagoge, das ist hier dieses Gebäude, war die Synagoge, übrigens dieses hässliche Haus, da die eine Spinne drauf sitzt, das ist, darunter ist, wird das Haus von Petrus vermutet, die Überreste, und darüber hat man dann eine katholische Kirche gebaut, schade. Aber das ist Nazareth, also die Jünger kamen dann nachts mit Jesus hier an, in diesem Dorf, und die Leute, oder einige der Leute, waren so beeindruckt von der Brotvermehrung, dass sie Schiffe nahmen und wieder ans andere Ufer zurückfuhren. Und dort Jesus gesucht haben. Sie haben gesehen, nur die Jünger sind losgefahren, haben das nicht mitbekommen, dass Jesus ja dann auch zu den Jüngern ging. Also magischer Ort, oder boah, da möchten wir noch einmal sein, Jesus treffen, da muss vielleicht noch einmal etwas Wunderbares geschehen. Haben dann Jesus nicht gefunden, war nicht dort und dann, und das zeigt, ich sage das deshalb, weil wir zuerst eine Riesenmenge sahen und jetzt reduziert sich das. Sie fuhren dann, heißt es, mit den Schiffen zurück nach Nazareth. Also das war jetzt eine begrenzte Anzahl, die hier noch war. Ein paar Dutzend Leute. Und die kamen dann mit Jesus ins Gespräch. Also sie kamen zu Jesus, haben ihn gesucht. Und dann hat sich Jesus mit diesen Leuten in die Synagoge zurückgezogen. Das ist der richtige Ort, wo man so ein wirklich jetzt das vertiefen kann, wo ich mit diesen Leuten ins Gespräch kommen kann. Johannes sagt, das geschah in der Synagoge, so als Bemerkung in der Geschichte eingebaut. So ist eine Rekonstruktion. Heute sieht es so aus, man hat aus den Überresten das ein Stück rekonstruiert. Also das sind die Steine, die damals die Worte von Jesus gehört haben, diese Säulen. Da hat das stattgefunden, dieses lange Gespräch jetzt zwischen Jesus und diesen Menschen, die ihn da gesucht haben und einfach mehr wissen wollten. Übrigens, diese Synagoge hat einen Hintereingang, einen kleinen, ein Mausloch. Das ist einfach für die Leute, die zu spät kamen. Mussten sie nicht vorne reinkommen und alle haben gesehen, er kommt da zu spät, konnte man so schnell hinten reinschleichen. Das sind so die örtlichen Begebenheiten. Da hat das stattgefunden, das Gespräch mit Jesus und diesen Menschen nach diesem Wunder der Brotvermehrung. Und jetzt blende ich ein, was haben sie dann miteinander gesprochen? Was war es, was sie da so bewegt haben? Also zuerst, Jesus erklärte, das ist der Wille Gottes, dass ihr ihr sollt euch nicht um vergängliche Dinge wie Nahrung und solche Sorgen machen. Stattdessen sucht, was zum ewigen Leben führt, dass der Menschensohn euch schenken kann, denn dazu hat Gott der Vater ihn gesandt. Also Jesus lenkt jetzt das Gespräch, merken wir, vom Brot, vom Äußeren weg und stellt so, oder macht sie aufmerksam, da gibt es eine andere Dimension. Und er möchte sie öffnen für diese neue Dimension, die er jetzt anspricht. Ja, was ist das dann? Und wir gehen jetzt das kurzwörtlich durch und dann vertiefen wir das. Jesus erklärt, das ist der Wille Gottes, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Also Jesus sagt, Gott hat mich gesandt. Schon, was hat er gesagt? Gott hat mich gesandt. Es ist ganz wichtig, dass wir das festhalten. Und dann, sie entgegneten, denn du willst, dass wir an dich glauben. Das ist auch so ein Schlüsselelement in diesem Gespräch. Dann zeige uns ein Wunder. Darauf komme ich noch zurück, das ist so ein Scharnier. Jetzt sag ein Wunder, tu etwas. Und jetzt, was tut jetzt Jesus? Wie antwortet er auf diese Aufforderung, zeig ein Wunder? Sie sagen dann, ja, unsere Vorfahren, die haben das erlebt, das Manna, Speisung da, 40 Jahre in der Wüste, kam diese übernatürliche Nahrung, das war wirklich ein Wunder. Jesus macht dann sie aufmerksam, das Wunder kam nicht einfach von Mose, sondern von Gott. Wer hat das geschenkt? Das ist, er hat das gegeben und ich kann euch das auch geben. Ja, er sagt dann, das ist es. Sie wollten dieses Brot und dann erwiderte Jesus ja mit dieser ganz starken Aussage, dass sie das Brot verlangten. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie hungern und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Ergänzt noch, und das ist so die Kernaussage, denn mein Vater will, dass alle, die seinen Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben und dass sie, als ich sie am letzten Tag auferwecke. Das Gespräch geht dann weiter. Ich blende das jetzt aus. Wir kommen noch einmal zurück, wo er dann sagt, ich bin das Brot, oder das kommt dann aufs Fleisch zu reden, also auf seinen Körper. Und wir vertiefen jetzt so, das schließt dann ab mit, das, wer soll das hören, wie soll man das verstehen, dieser Anspruch von Jesus, ich bin von Gott gesandt, ihr braucht mich, ich bin dieses Brot. Und dann haben ja ihn viel verlassen. Also vielleicht haben sie diesen Mausausgang benutzt und sind dann hinten rausgestrichen. Auf jeden Fall am Schluss war dann Jesus mit seinen 12 Jüngern noch alleine da. Und er fragt sie, na, wollt ihr auch weggehen? Und sie sagen dann, Petrus sagt, er greift das Wort, nein, wo sollen wir hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und schließt dann so ab dieses Bekenntnis zu Jesus mit den Jüngern. Ich vertiefe jetzt einfach einige Gedanken, damit wir zum Höhepunkt kommen. Das, was mich so bewegt hat in dieser Geschichte. Also da, in dieser Synagoge sagt Jesus, ihnen kümmert euch nicht nur um das Materielle. Warum macht ihr euch so viel Sorgen um das Vergängliche? Das ist ja nur zeitlich begrenzt. Und sagt, sorgt euch um das, was zum ewigen Leben führt. Nehmt das an. Also ich möchte sagen, ja, ihr seid so auf das Vergängliche fixiert, dass ihr das Wichtige, das Eigentliche in eurem Leben wie ausblendet. Fragen uns ja, was waren dann ihre Sorgen damals? Sie gefragt, ja, du kannst gut reden, aber wir haben wirklich, wir müssen uns sorgen, wir wissen nicht, was wir morgen essen vielleicht. Wir sind froh, wenn wir jeden Tag einigermaßen genug auf dem Tisch haben. Oder der eine sagt uns vielleicht, ja, ist gerade meine Nachbarin bei der Geburt gestorben. Das ist so ein Risiko und meine Frau ist auch schwanger. Da muss ich mich doch Sorgen machen, wird sie die Geburt überleben, wird das Kind gesund auf die Welt kommen. Das ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Oder einer sagt, ja, weißt du, also ich vergleiche halt schon immer. Jetzt habe ich gesehen, mein Kollege hat ein 5 Meter Fischerboot und meines ist nur 3 Meter. Das ist ein Problem. Wie kann ich besseres Geschäft machen, damit ich auch ein 5 Meter Boot kaufen kann? Also die fragen zurück und sagen, ja, schau mal, das Leben, das ist schon sehr anspruchsvoll. Ich kann schon sagen, ja, kümmere doch nicht um diese Dinge. Beschäftigt uns, wir haben halt dieses materielle Leben. Und vielleicht würden sie uns sagen, weißt du, wenn einfach das Leben einfacher wäre, wenn wir uns nicht darum kümmern müssen, was werden wir morgen essen, wenn nicht so die Sorge da wäre um die Gesundheit und all diese Dinge, wenn wir einfach ein bisschen höheren Lebensstandard, dann würden wir uns um das Ewige kümmern. Dann hätten wir Kraft und Zeit dazu. Stimmt das? Dann würden sie uns begegnen, oder? So machen wir so diese Begegnung. Begegnen uns, wir erklären uns, wie wir leben. Und dann fragen sie, ja, in unserer Gesellschaft, oder so, was für eine Bedeutung hat die Ewigkeit in deinem Leben? Hallo? Ja, auch bei, also Hand aufs Herz, auch, das spricht auch zu mir, dieser Text. Hand aufs Herz, wie steht es in meinem Leben? Schaut einmal, wenn ich jetzt hier meine Agenda ausrollen müsste. Also, wir rollen jetzt unsere Agenda aus, oder? So. Und dann rollen wir noch, gehe ich noch einen Schritt weiter, unsere Gedanken aus. So. Für alle sichtbar, oder? Okay, jetzt nehmen wir den Farbstift und dann streichen wir alle Dinge an, die auf Ewigkeit bezogen sind, die sich irgendwo mit dieser Frage beschäftigen. Das Gedanke, Ferien, Urlaub, Konzert. Hallo, wo sind wir? Gedanklich, oder? Und so merken wir plötzlich, ups, nicht so schnell mit dem Finger auf diese Leute zeigen. Also es ist so, je besser es dem Menschen geht, je mehr rückt die Ewigkeit weg. Das ist einfach so das Problem unserer Gesellschaft. Also das, was Jesus hier den Menschen sagt, und sie eigentlich, er lockt sie aus der Reserve, oder? Sagt, liebe Leute, was geht hier ab, um was kümmert ihr euch? Und jetzt steht einer vor euch, der euch mehr geben kann als das Vergängliche, das Materielle. So, das ist der Einstieg zu diesem Gespräch. Und dann fährt, wenn wir das jetzt so durchgehen, in diesem Text, dann kommt x-mal vor, ich habe hier die Verse aufgezählt, oder? Wo Jesus sagt, ich bin vom Himmel gekommen, ich bin vom Vater gesandt. Also das ist unüberhörbar. Da haben die Leute jetzt viele Mal in diesem langen Text, oder Jesus immer wieder, bringt er das vom Vater gesandt. Und der zweite rote Faden, der sich durchzieht, ist oft verknüpft mit dem ersten, vom Tode auferwecken, ewiges Leben schenken. Also das ist so jetzt die Linie, die Jesus hier vorgibt. Er sagt, bei mir findet ihr ewiges Leben. Ich werde euch vom Tode auferwecken. Du merkst also diese Ewigkeitsdimension und er betont es immer mit dem, weil ich vom Vater gesandt wurde. Ich bin in diese Welt gekommen. Also er sagt das ihnen und die Leute sehen Jesus an und denken, Moment, mit welchem Recht nimmt Jesus so starke Worte in den Mund? Und jetzt kommt es. Sie verlangen ein Wunder. Wenn wir an dich glauben sollen, wie du aufrufst, dann tue ein Wunder. Und wer weiß, also wenn Jesus nicht schon genug getan hätte, oder? Schon so viel habe nicht gereicht, jetzt wollen sie, jetzt musst du wirklich ein Wunder tun. Was würden wir jetzt für ein Wunder von Jesus wünschen? Wenn Jesus jetzt einfach da steht und wie die Leute da, tu ein Wunder und dann hätte Jesus ja zurückfragen können und sagen, ja, was soll ich jetzt tun? Was wünscht ihr? Ich kann alles. Was für ein Wunder wünscht ihr? Wisst ihr, was ich für ein Wunder wünschte? Dass ich ein vollkommener Mensch werde. Das wäre doch etwas, oder? Nun, die Leute hätten vielleicht gewünscht, also wir haben eine Idee. Jetzt bewirkst du, dass sich die römische Besatzungsmacht, unter der wir leiden, in 4 Kolonne aufstellen. Einfach so, die werden einfach, die machen das automatisch wie ferngesteuert. Die römische Armee stellt sich in 4 Kolonne auf mit allen Generälen und Soldaten und alles und die marschieren dann einfach weg auf Rom. Oder vielleicht ins Meer, ist auch egal. So, das wäre doch ein Wunder, oder? Dann sind wir eine freie Nation. Tu ein Wunder. Sie verlangen ein Wunder. Und jetzt komme ich zum Höhepunkt. Das, was mich so bewegt hat. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das rüberbringe. Sie sehen nicht, dass das größte aller Wunder vor ihnen steht. Haben wir das irgendwo zusammengekommen? die verlangen irgendein äußeres Ding, dass sich der See von Genezareth leert und einen Zapfen ziehen, alles so raus. Und sie nicht. Jesus ist das Wunder. Oder mit anderen Worten, das Wunder, dass Gott, der Allmächtige, Mensch geworden ist. Einen menschlichen Körper hat, als Mensch geboren wurde und jetzt vor uns steht. Fleisch und Blut, aber es ist der lebendige Gott, der Vater, der in Jesus Mensch geworden ist. Gibt es ein größeres Wunder? Und das hat mich so bewegt. Das sind Leute, die verlangen ein Wunder und sehen nicht, hallo. Jesus sagt ihnen x-mal, ich bin vom Vater gesandt. Gott wurde Mensch. Ein Riesenwunder. Und zwar in einem Körper. Und an dem nahmen sie ja dann Anstoß, oder? Die Reaktion war dann, ja, aber wir kennen ja deine Mutter und dein Vater, oder? Ein Text. Maria und Josef ist uns bekannt. Und haben nicht gesehen, dass genau das Wunder ist. Wenn Jesus so als Lichtgestalt gekommen wäre, mit einem flammenden Schwert in der Hand, so dann, Gott ist wirklich Mensch geworden, oder? Aber das eigentliche Wunder ist, dass sich Gott ganz, ganz tief heruntergelassen hat. Mensch geworden ist, Fleisch und Blut angenommen. Und Jesus stellt sich ihnen so vor. Und als mir das so neu aufging, sagt, ja, wir kümmern uns da vielleicht um das Wunder der Brotvermehrung, um Jesus, wer ist Jesus und so. Ich möchte dieses Wunder immer wieder neu sehen. Ich möchte so tief beseelt sein von Jesus. Ich staune einfach über Jesus. So wie eigentlich damals man erwarten können, dass die Menschen über Jesus staunen. Wow, tatsächlich. Und vielleicht sind wir schon Jahrzehnte mit Jesus unterwegs. Es ist vieles ein bisschen so gewöhnlich geworden. Ich dachte, ja, kümmern uns auch um vieles, einfach was Nachfolge bedeutet, aber immer wieder auf diesen Punkt zurückkommen. Staunen über Jesus, beseelt sein von Jesus. Und wisst ihr, hier klingt ja schon an, was es Jesus kostet, Mensch geworden zu sein. Wir sehen dann noch, er fordert die Leute auf, sein Fleisch und Blut zu essen und zu trinken. Das heißt, er deutet hier eigentlich an, dass er sein Leben lassen muss. Dass durch seinen Tod am Kreuz. Und deshalb wurde er Mensch, damit er am Kreuz für unsere Schuld sterben kann. Als Lichtgestalt hätte er das nicht tun können, oder? Deshalb wurde er Mensch, um für unsere Schuld am Kreuz zu sterben. Und so ruft Jesus dann die Zuhörer ganz krass auf, sich auf ihn einzulassen, also an ihn zu glauben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst und wird ewig leben, dieses Brot ist mein Fleisch. Ich gebe es, damit die Welt leben kann. Also das war für die Zuhörer schon. Boah, was sagt Jesus jetzt da? Er sagt, mein Fleisch, also mein Körper, das ist damit die Welt leben kann, das gebe ich. Also hier deutet Jesus das, was wir jetzt wissen im Nachhinein, sein Kreuzestod an. Wer aber mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und wird im letzten Tage auferwecken. Ich weiß nicht, ob uns bewusst ist, wenn Jesus nicht Fleisch und Blut geworden wäre, gäbe er für uns keine Hoffnung, keine geregelte Ewigkeit in Gottes Gegenwart. Das wäre für uns alles verschlossen und so bringt Jesus hier das den Zuhörern nahe und sagt, schaut einmal, ihr erwartet ein Wunder. Ja, ihr seid beeindruckt gewesen, dass ich Brot vermehrt habe, aber das ist nur vergänglich. Das Zeichen, das ich dort gesetzt habe, sollte euch eigentlich die Augen öffnen. Ich kann viel mehr geben als einfach nur materielle Befriedigung. Viel mehr. Ich gebe das Ewige. Und ich möchte trotzdem noch ein paar Gedanken sagen zu diesem, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, wird ewig leben, weil Jesus das so stark betont in diesem Text. Müssen wir uns schon fragen, wie kann Jesus das meinen? Die Leute waren schon entsetzt. Und interessant ist noch, das Essen hier, das ist schon richtig übersetzt im Deutsch mit Essen, aber eigentlich, es ist eigentlich ein ganz derber Ausdruck. Ich würde ihn jetzt nicht so nennen. Ich finde so die richtige deutsche Übersetzung nicht ganz passend. Fressen wäre eigentlich zu stark. Es ist so, aber man merkt schon, es ist ein... das wirklich aneignen, was Jesus hier sagt. Meint Jesus das wörtlich, was hier steht? Nein. Das ist ein Bild, das Jesus hier braucht, wie an vielen Stellen. Es kann nicht wörtlich gemeint sein, weil das würde allen Geboten Gottes widersprechen, die Blutgenuss verbieten im Alten Testament, Menschenfleisch wäre für einen Juden völlig undenkbar. Also das wörtlich zu verstehen, ist absolut absurd. Wir haben ja auch so andere Bilder, wie zum Beispiel, wenn Jesus sagt, ich bin die Tür. Ist das wörtlich gemeint? Also eine Tür, die man nehmen kann und dann einhängen. Nein, natürlich nicht, ein Bild. Und wir haben, weil in diesem Text steht immer wieder vom Glauben, also Jesus ruft auf, der Glaube an mich, euer Leben mir anvertrauen, auf mich setzen im Blick auf euer Leben, im Blick auf eure Ehe, setzt auf mich, auf meine Erlösung, glaubt an mich, zieht sich durch diesen ganzen Text immer wieder. Und deshalb ist hier nicht eine äußere Handlung gemeint, einfach ein Ritual, wo dann Jesus Fleisch und Blut wird. Wenn wir die Bekehrungsgeschichte im Neuen Testament lesen, dann merken wir, es kann niemals wirklich gemeint sein. Also Cornelius zum Beispiel, ich zähle ein paar Personen auf. Als er zum Glauben kam, hat Petrus ihm nicht gesagt, jetzt müssen wir noch eine Verwandlung vornehmen vom Abendmahl und dann so kommt dann Jesus in dein Leben. Die Lydia in Philippi, Glaube an Jesus, war die Botschaft. Der Kerkermeister, oder dieser Gefängnisaufseher, auch in Philippi, keine Rede von, jetzt musst du Jesus aufessen, wir verwandeln jetzt Brot und Wein, sondern Glaube, immer wieder Glaube. Also all diese Personen, die wir finden im Neuen Testament, wo Menschen zum Glauben kamen, ging es, vertraue auf Jesus. Nie wurde das ein Thema, dass man das jetzt, was Jesus hier gesagt hat, wörtlich anwenden soll. Also deshalb ist das Messopfer, kommt noch dazu dann, dass nur ein geweihter Priester das verwandeln darf, eine Sackgasse. Ist ja auch nicht wörtlich dann, oder? Sonst würde man im Wein, wenn er verwandelt wäre, Blutkörperchen finden. Sind aber keine da. Also das ist eine Sackgasse und das finde ich das Tragische, dass dieser wunderbare Text, wo Jesus so in einer Klarheit spricht, wo eigentlich das Wunder Gottes vor unseren Augen steht, so missbraucht wird und Menschen in eine Sackgasse führen. Jesus sagt, wer mich isst, der hat tiefste Gemeinschaft mit mir. Wenn das jetzt wörtlich wäre, man einfach das Messopfer nimmt, oder? Und dann hätte man tiefste Gemeinschaft mit Jesus, dann würde unsere Gesellschaft anders aussehen. Das ist eine Sackgasse. Und das steht nirgends in der Bibel. Im ganzen Neuen Testament kommt das nirgends vor, dass man irgendwie jetzt das wörtlich nehmen soll. Das steht so wenig in der Bibel, wie in unserer Bundesverfassung steht, dass nur wer einmal aufs Stuckli Kreuz gewandert ist, ein echter Schweizer ist. Findet ihr auch nicht in der Bundesverfassung. Und genauso wenig findet ihr so etwas in der Bibel. Und jetzt mein letzter Gedanke persönlich an uns, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Ausgangspunkt ist ja die Brotvermehrung, dann die Juden, das Manna, das da ist. Und ich sage, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Diesen Kernvers noch einmal einblenden. Dann heißt es auch, Jesus nährt uns täglich. In seinem Heil ist Kraft, ihm nachzufolgen, mit dabei. Ist unser Manna, unser Lebensbrot auch in der Nachfolge. Wisst ihr, es gibt, wenn man Jesus nachfolgt, zwei falsche Schwerpunkte. Der eine ist, ja, Vergebung ist ein Geschenk, oder? Also ich komme zum Glauben, das ist ein Geschenk, aber jetzt, damit ich bei Jesus bleibe, das muss ich jetzt selber tun, oder? Also alle Gebote des Neuen Testaments einhalten und so, also da bin ich jetzt gefordert. Das ist eigentlich falsch. Auch falsch ist, ich komme zum Glauben, mir ist Vergebung geschenkt, es ist ganz egal, wie ich lebe, oder? Ist auch falsch. Und merken, das ist eine Spannung. Und ich glaube, das Richtige ist, ich bin durch Jesus erlöst von Schuld und dem Gericht und ich werde jetzt vom gleichen Herrn befähigt, ein neues Leben zu führen. Und da brauche ich dieses Manna, da brauche ich Jesus dazu. Und das ist das Schöne, ich darf zu Jesus kommen, zu diesem Mann, aber ich muss diesen Ort aufsuchen. Ich möchte es vergleichen wie mit dem im Alten Testament, die Leute mussten rausgehen und dieses Mann, das am Boden lag, die mussten das wirklich aufsuchen. Das war nicht irgendwo, das war auch nicht schon in ihrem Haus. Sie mussten hingehen und das ist für mich schon ein Bild, dass ich praktizieren möchte. Ich möchte mein Leben so gestalten, dass ich immer wieder zu diesem Mama komme, zu Jesus komme und aus seiner Kraft lebe. Wisst ihr, es ist schon so, ich bin beschenkt als Christ. Also das ist das Gleiche, wenn ein Kollege euch ein wunderschönes neues Auto schenkt, oder? Einfach so. Freut sich. Und dann nach einiger Zeit denkt der Kollege, komisch, ich habe das noch nie gebraucht. Hat es noch nie gebraucht. Und dann irgendwo wird es komisch, oder? Und der Kollege, der das Auto geschenkt bekam, dankt ihm immer, ja, danke vielmals für das neue Auto, das ist schon gut und gefällt mir und so. Aber braucht es nie. Komisch. Und genauso, Jesus hat mich beschenkt mit etwas, was für mich unerreichbar ist. Das Unvergängliche. Aber er beschenkt mich auch mit täglicher Kraft. Und ich darf zu ihm hingehen. Ich versuche, das so zu handhaben. Ich gehe täglich zu Jesus, einfach um mich von ihm reinigen zu lassen. Ich brauche täglich Vergebung. Ich bin ja viel mit Menschen zusammen und das habe ich falsch gesagt. Das war nicht am Platz. Das war dumm. Oder das habe ich nicht gesagt, hätte ich eigentlich sagen sollen. Brauche ich Vergebung. Über Dinge, die ich spreche den ganzen Tag. Also ich brauche das. Und dann erst meine Gedanken. Oh. Das ist der eine Punkt. Ich möchte mich von Jesus täglich reinigen lassen. Dann gestalte ich mein Leben so, dass ich einfach, wenn du denkst, ja, dann muss ich doch vielleicht jeden Tag eine Stunde die Bibel lesen. Das ist schon gut, wenn man das kann. Aber noch gestalte einfach den Alltag so mit Jesus. Ruf in dir in Erinnerung, du bist da, Herr, du bist es da mit deiner Kraft, du leitest mich, hilf mir. Also so bewusst einfach in der Gegenwart Jesu leben, dass dieses Manna, dieses Lebensbrot konkret ins Leben mit einbeziehen. Und je besser uns das gelingt, je schöner wird Nachfolge. Wer nicht von Jesus genährt wird, der muss seine Nahrung an einer anderen Stelle suchen, oder? Und ist dann meistens nicht so gut. Und deshalb dieses Manna. Jetzt weiß ich nicht, ob es mir gelungen ist, euch das vor Augen zu malen, aber noch einmal dieser Gedanke. Tu ein Wunder. Tu ein Wunder. Und Jesus steht vor ihnen. ist der lebendige, ewige Gott. Er sagt, ich bin. Steht das nicht schon im Alten Testament, wo Mose den Namen Gottes erfragt? Ich bin, der ich bin. Ich bin Gott. Und jetzt sagt, ich bin. Ich bin es, Gott. Und das größte Wunder aller Zeiten, es ist Jesus. Lasst uns eine Gemeinde sein, die beseelt ist von Jesus. Amen.